Vielleicht fragt sich der ein oder andere, der jetzt zum ersten Mal was gehört hat von der Gründungsarbeit in Offenbach, wieso fangen wir jetzt in Offenbach an, Gemeinde zu gründen? Wir gehören ja auch zum Bund der FEG und man sagt ja, also eigentlich sollte man doch eher die Allianzmission unterstützen, wenn die Missionare ins Ausland schicken, das ist ja sehr, sehr wichtig dort. Das sage ich ja, ist sehr wichtig. Interessant ist aber trotzdem, ich habe eine Statistik jetzt gelesen, dass 62% der Christen in der südlichen Hälfte dieser Erdkugel leben. Und im Norden, also wo wir sind, Norden und Westen, ist nicht mehr allzu viel los. Da befindet sich nur noch ein Drittel. Das heißt, man muss da seine Denkvorrichtung sowieso ein bisschen überprüfen, zu sagen, nicht mehr nur Afrika ist so der verlorene Kontinent, sondern Afrika, Asien und Lateinamerika, da wächst es sehr, sehr sprunghaft. Wo wir in Deutschland manchmal, vor allem auch wir in Offenbach, träumen, dass ich da so ansatzweise was tun kann. Aber vielleicht noch ein zweiter Grund, zu sagen, warum Gemeindegründungsarbeit in Deutschland und besonders auch in Offenbach wichtig ist. Dazu mal ganz kurz ein paar Zahlen. Vielleicht sind nicht alle so große Mathematiker. Ist egal, wir bröseln das so auf, dass es doch noch jeder verstehen kann. Wir haben ungefähr 120.000 Einwohner in Offenbach und meines Wissens 3 bis 4 Freikirchen. Und da sind zusammen ungefähr 200 Christen. Dann gibt es noch eine ganze Reihe an Landeskirchen, die allerdings nicht so sehr gefüllt waren. Wir waren letztens in einer, da waren mit Konfirmanden ungefähr 17, 18 Leute. Egal, wir runden das Ganze auf, sagen wir es nochmal ein paar hundert, dann gibt es auch noch ein paar Christen, die wohnen in Offenbach, gehen woanders in die Gemeinde. Und dann sage ich, alles zusammen kommen wir vielleicht auf 600. Schätze ich mal so. Also 120.000 Einwohner, 600 Christen in Offenbach. Jetzt, wie viel Prozent davon sind dann Christen? Also Christen, die Jesus nachfolgen, nicht die von der Religion her zum Christentum gehören, sondern die, die mit Jesus leben. 120.000 und 600, unsere Mathematiker hier unter uns. Bitte? Irgendwas mit 5 ist richtig. 0,5% Christen, wenn die Rechnung stimmt, die ich gemacht habe. Vielleicht sind es auch ein bisschen mehr, dann kommen wir auf 0,8%, wie dem auch sei. Aber wichtig ist zu sehen, letztendlich können wir nicht sagen, Offenbach in Hessen ist vom Christentum so richtig durchdrungen. Da wird es Zeit, dass wir Missionare nach draußen schicken. Nein, da müssen wir sagen, wir müssen Leute reinholen in die Stadt, um Menschen zu erreichen. Und wenn wir doch sagen, also Mission ist wichtig, richtig, für Mission verstehen wir oftmals so überkulturell, wo wir in andere Kulturen eindringen, sagen wir auch, da sind wir in Offenbach ja genau richtig. 30% oder über 30% der Einwohner sind nicht deutsch, also kommen aus Migrationshintergrund, aus anderen Ländern, allen voran Nummer 1 ist Türkei. Und somit haben wir eben, wie es meine Frau auch erlebt hat, sehr viele Berührungspunkte mit Moslems. Das sind so die Situationen, wo wir sagen, die Situation allein in Offenbach, die erfordert es schon, Gemeindegründung zu wagen, zu versuchen und reinzugehen in diese Stadt. Zum anderen muss man auch sagen, also Gemeindegründung ist für mich auch ein relativ schlüssiger Gedankengang, wenn wir den Missionsbefehl von Jesus ernst nehmen und befolgen, wenn er sagt, geht hin in alle Welt, macht sie Jünger in alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe und so weiter. Da geht es ja darum, dass wir Menschen erreichen und wenn wir Menschen erreichen, gliedern wir sie eine Gemeinde ein. Das ist ja Gottes Idee für uns als Christen. Er nimmt uns ja nicht gleich sofort zu sich nach oben, sondern er stellt uns in die Gemeinschaft rein, in die Gemeinde. Und somit ist ja auch, wenn wir den Missionsbefehl ernst nehmen und umsetzen, entstehen Gemeinden. So ist auch diese Gemeinde entstanden, meines Wissens vor 16 Jahren oder sowas. 1991, ist das richtig? Habe ich irgendwo gelesen. Und so versuchen wir das auch in Offenbach, dass wir da Menschen erreichen durch die Befolgung des Missionsbefehls. Dann ist Gemeindegründung auch ein relativ normaler biblischer Vorgang. Wenn Sie heute Nachmittag mal ein bisschen Luft haben und sich vom schönen Wetter nicht verleiten lassen. Apostelgeschichte ist so ein Buch, die kann man auch recht gut lesen. Da passiert sehr viel. Und was ständig passiert ist, dass neue Gemeinden gegründet werden. Paulus zog ja so durch die Ortschaften und sein Anliegen war, Menschen zu Jesus zu führen und eine Gemeinde zu bilden, zu gründen. Das ist also gar nichts so ganz Besonderes, was wir vorhaben in Offenbach. Es ist eigentlich ein Fortlaufen von dem, was schon immer da gewesen ist, von den ersten Christen an. Und als drittes ist es auch noch von den Statistiken her, ist Gemeindegründung, ist es ein sehr effektives Evangelisationsmodell. Also unser Anliegen ist ja von allen, dass wir versuchen, Menschen zu erreichen. und sie mit Jesus bekannt zu machen, weil wir für sie auch was Positives wollen. Wir sind ja überzeugt, dass Jesus für uns gekommen ist, für unsere Schuld gestorben ist. Und das wollen wir den Menschen anbieten. Und damit ist ja nicht was, wo wir sie rumkriegen wollen, sondern wir wollen sie ja etwas anbieten, was toll ist und wichtig ist für ihr Leben. Und das ist bei Gründungsarbeiten das oberste Ziel, weil wir, habt ihr vorher auf dem Bild gesehen, das ist so ein kleiner Seminarraum, wir sind ein paar Handvoll Leute und wir wollen ja Offenbach erreichen. Das heißt, unser ganzes Bemühen, zumindest in Anfängen, ich hoffe, das bleibt, das ist unser Anliegen, soll darauf hingehen, Menschen für Jesus zu gewinnen, und somit ist Gemeindegründung allein schon von der Zielrichtung her stark darauf aus, Menschen für Jesus zu erreichen. Also Gemeindegründung ist ein sehr effektives Mittel, um Menschen zu erreichen. Und Statistiken sagen, von daher ist gut, ihr seid erst 16 Jahre alt, Statistiken sagen, je älter eine Gemeinde wird, umso weniger Menschen kommen Jahr für Jahr dazu. Das kann natürlich dann eben sein, man hat so seinen Raum, sein Haus, seine bestimmte Größe. Nicht, dass ich euch nur stellen will, ich möchte nur euch mit reinnehmen, was die Statistiken so sagen. Das ist einfach ein natürlicher Prozess. Und das ist eben für uns auch motivierend zu sehen, okay, bei jungen Gemeinden, da kann man viel bewegen, da kann man viel erreichen, da ist das Feuer so richtig da. Und das wollen wir nützen, um Menschen zu erreichen in Offenbach. Jetzt möchte ich von der Bibel her einen kleinen Text nehmen, wo es darum geht, wie auf die Frage, so man sich ja stellen kann, vielleicht geht es dem einen oder anderen durch den Kopf, wie wird denn das bei denen in Offenbach so? Ne? Also wo wir bisher so waren, Offenbach ist bei den anderen FEGs im Rhein-Main-Kreis nicht unbedingt die erste Adresse, wo man hinziehen möchte. Wenn man umzieht, schaut man sich nicht unbedingt um. Also Offenbach, das ist ein tolles Pflaster so. Ne? Und das war toll. In der letzten Gemeinde waren wir in Oberursel vor ein paar Wochen. Und er hat gesagt, der Pastor, Offenbach, wie er es formuliert, Offenbach ist nicht so eine touristische Hochburg oder sowas. Okay, und ich bin ja jetzt Offenbacher und ich lebe nach dem Prinzip, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Offenbacher ein Offenbacher. Dachte ich, der hat mir ein bisschen ins Herz gepiekst. So, ne? Und dann habe ich nachher das Mikro in der Hand gehabt und habe gesagt, okay, ist touristische Hochburg, ich muss da ein Stück widersprechen. Allein aus dem Grund, dass ich sage, Offenbach ist so beliebt, vor allem wenn wir Tourismus ja verstehen, wenn wir wohin gehen, sind wir Touristen im Ausland. Das ganze Ausland kommt wohin? Nicht nach Oberursel, die kommen nach Offenbach und denen gefällt so gut, dass sie dort bleiben. Also sie machen nicht nur Urlaub, sondern sie bleiben regelrecht vor Ort. Und da haben wir uns halt so ein bisschen im Spaß, ne, hin und her geschubst. Aber gut, letztendlich merken wir schon, als Deutsche ist es vielleicht nicht unbedingt die allererste Adresse. Und dann kann die Frage ja auch durchaus berechtigt sein, lohnt sich es denn, dort zu investieren? Oder kann man das Geld nicht effektiver einsetzen, dass da so ein bisschen reinfließt? Und das heißt, können wir Wachstum erwarten? Und um der Frage nachzugehen, habe ich aus dem 1. Korintherbrief ein paar Verse mitgebracht. Wenn eine Bibel dabei hat, kann das mal aufschlagen. 1. Korinther 3, da schreibt Paulus so ein bisschen was mit einem Bild aus der Natur. Und wir schauen, ob wir das aufschlüsseln können, was er denn da so meint, als naturverbundener Mann. Nehmen wir da ein paar Bilder. Also 1. Korinther 3, die Verse 6 bis 8. Ich lese vor, was Paulus hier schreibt. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt also nicht, wer pflanzt oder wer begießt. Es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Wir beide arbeiten an demselben Werk, der pflanzt und der begießt. Doch wird Gott jeden nach seinem persönlichen Einsatz belohnen. Also Paulus hat gepflanzt. Und er war jetzt nicht Gärtner von Beruf. Wir wissen, er war eher so Zeltmacher, wo die Sachen da so geflickt und repariert hat. Aber er sagte, er hat gepflanzt und ein Bild aus der Landwirtschaft benutzt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, was so Pflanzen angeht. Ich bin da jetzt nicht so ganz der große Held, auch wenn mein Opa mal früher Gärtner gewesen ist. Mich hat das Ganze nie so interessiert. Mein größter Erfolg war in der Grundschule. Man nehme einen Joghurtbecher, fülle Erde hinein und steckt da so eine Bohne rein. Das war zu unserer Zeit so gang und gäbe. Da hat man geguckt jeden Morgen, wie wächst es bei den einzelnen Schülern. Das waren so meine ganzen Erfahrungen, was so Pflanzen und Wachstum in der Natur so angeht. Ansonsten kaufe ich eben das Gemüse beim Supermarkt oder sonst wo ein. Aber Paulus, er nimmt jetzt eben uns hier mit hinein in die Landwirtschaft. Und da habe ich mich auch versucht, hinein zu denken. Und wir fangen hier an, dass Paulus sagt, er hat das gepflanzt in Korinth. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass Paulus derjenige war, der die Gemeinde gegründet hat. Also er ist unter anderem in Korinth gewesen und hat diese Menschen dort für Jesus gewinnen können. Und wir lesen auch in Kapitel 2, wo er wissen, was dazu schreibt. Wie hat er das denn gemacht? Kapitel 2, die Verse 2 bis 5 möchte ich noch hinzuziehen. Er sagte, ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als Jesus Christus. Und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Mein Wort und meine Botschaft wirkten nicht durch Tiefsinn und Überredungskunst, sondern weil Gottes Geist sich darin mächtig erwies. Euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes. So hat Paulus also dort gearbeitet. Und für mich sind diese Verse jedes Mal neu eine tolle Ermutigung. Warum? Aus dem Grund, weil für mich so ein bisschen der Paulus immer wieder mal so ein Mensch ist, der schon fast gar nicht mehr richtig Mensch ist. Weil eben Paulus ist der Apostel und man denkt, ja, der Paulus hat es so gemacht. Ja, der war so ein Kämpfer, der ging von Ort zu Ort, hat Menschen zu Jesus geführt, hat Gemeinden gegründet. Und man denkt so, also ich bin ja froh, wenn ich morgens aus dem Bett komme und vielleicht mal noch das Losungsbüchchen aufschlagen kann. Ne? Und man denkt so, der Paulus, das war so ein Übermensch, ein Überapostel, so ein ganz toller. Also wem geht's von euch so, wenn er denkt, an Paulus, an den komme ich lange nicht ran. Wenn ich Paulus sehe, dann ist da eine große Kluft zwischen mir und zwischen ihm. Da darf man so eben so ein bisschen die Hand halten. Ja, also okay, dann sind's den meisten fällt es ja nicht so schwer, sich mit Paulus zu messen, das ist ja toll. Aber vielleicht merkt er es doch im Stillen, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist. Und bei Paulus, da fasziniert mich eins, wenn ich die Verse von eben lese. Weil er hat ja dort auch, dort heißt es dann, dass er, ich trat vor euch und zitterte innerlich vor Angst und so weiter. Das heißt, hier kann man auch nicht sehen, wenn ich mit meinen Füßen jetzt so wackel, dass ihr hört es vielleicht, aber ihr seht es nicht. Und so muss ihm auch innerlich gegangen sein, dass er gewusst hat und auch gemerkt hat, über Jesus zu sprechen, das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Da bleibt dann öfters mal so ein Kloß im Hals hängen, ne, wenn es darum geht, jetzt, oh Gott geht ja noch, aber wenn es um Jesus geht, wird es manchmal ein bisschen brenzlig. Ne? Da tun wir dann eher vielleicht über die Gemeinde sprechen, ich auch, aber so Jesus selber, das ist dann immer mal ein bisschen so eine Schwierigkeit. Und von Paulus habe ich da gelernt, ich habe es so genannt, das evangelistische Trotzdem. Er hat Angst gehabt, aber trotzdem hat er Jesus als den Gekreuzigten verkündet. Er war in der Synagoge, die Leute haben ihn nicht mehr hören wollen und trotzdem hat er draußen weitergemacht. Immer so wieder dieses evangelistische Trotzdem. Einmal haben sie ihn gesteinigt so, aber trotzdem hat er weitergemacht. Er war im Gefängnis, trotzdem stand er wieder auf, hat Briefe geschrieben. Immer so dieses evangelistische Trotzdem. Das finde ich faszinierend, dass er war beileibe kein Mensch, dem alles so in den Schoß gefallen ist und der das mit so einem großen S, so für Superman oder sowas, durch die Gegenden von der damaligen Zeit gezogen ist. Und er war Mensch wie wir, hat Angst gehabt, hat Zittern gehabt. Und das finde ich toll, mutmachend auch für uns persönlich in Offenbach zu wissen. Auch Paulus hatte so seine inneren Kämpfe. Und er hat trotzdem gepflanzt. Paulus hat trotzdem gepflanzt, hat die Gemeinde gegründet. Und jetzt geht es noch ein bisschen, wie hat er denn auch noch gepflanzt? Was war denn sein Same? Das ist ja bei so einem Bild ja ganz wichtig. Man sagt, er hat gepflanzt. Was hat er denn so eingepflanzt? Woraus besteht der Same? Wir müssen das immer übertragen. Auf der einen Seite die Bilder, Pflanzen, Samen, wachsen. Auf der anderen Seite, was heißt denn das jetzt so konkret für uns? Also wir haben hier den Samen und den schmeißen wir jetzt hier rüber. Was ist das jetzt für uns? Der Same. Der Same ist letzten Endes das Evangelium, die Botschaft von Jesus, dass wir die kennen. Und das heißt ja für uns, wir machen gerade auch so zum zweiten Mal so einen Trainingskurs, wo wir versuchen zu lernen, mit Menschen auf eine gute Art und Weise respektvoll über Jesus zu sprechen. Klar und deutlich die Botschaft, aber in der nötigen Respekt und im nötigen Feingefühl mit den Leuten umzugehen. Und da geht es darum, da dröseln die sehr gut auf in vier wichtige Punkte, die man sich so behalten kann, wenn es darum geht, den Samen zu definieren, wo wir sagen, wir wollen den Leuten Gott vorstellen, dass sie wissen, Gott liebt sie, dass Gott für sie ist. Und zum Zweiten aber, dass es das Problem gibt zwischen uns und zwischen Gott. dass wir uns gegen Gott gewandt haben und von ihm eigentlich gar nichts wissen wollen, dass wir eher unseren Weg gehen wollen. Und das ist ein großes Problem zwischen Gott und uns, die Trennung. Und als drittes gehört zu dem Samen dazu, dass wir Jesus erklären, dass wir erklären, dass Gott uns als zweite Person hier so sehr liebt, dass er ihn geschickt hat, und wir kommen ja jetzt, gehen auf Ostern zu, dass wir da erkennen, und diesen Jesus hat Gott sterben lassen am Kreuz, stellvertretend für uns, dass die Kluft hier zwischen Gott und uns wieder weggemacht werden kann. Und als viertes auch wichtig, dass wir die Menschen damit auch konfrontieren, sie auch fragen. Meine Frau hat es vorher gesagt, und was ist jetzt Jesus für dich? Woran fehlt die ganze Sache? Das sind dann so Dinge, die fallen uns manchmal ein bisschen schwer. Vielleicht die ersten drei können wir noch sagen, aber das dann zuspitzen, dass die Person merkt, oh, es geht ja um mich, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und die vier Punkte, die sind im Prinzip dann zusammengenommen der eine Samen, den Paulus verwendet hat und den auch wir in Offenbach säen müssen. Das heißt, zuerst müssen wir den Samen haben, verstehen, dass wir ihn auch in das Herz der Menschen einpflanzen können, diesen Samen. Das heißt, Hausaufgaben, die müssen wir erledigen, dass wir auch sagen können, wir haben gepflanzt. Aber jeder, der schon mal gepflanzt hat, weiß vielleicht auch, da kommt nicht immer was. So, ne? Wo ich in der Grundschule war, nicht aus jedem Joghurtbecher ist nachher so eine Bohne hochgekommen. Also das ist so mal die eine Aufgabe, dass wir und auch ihr in Friedberg euch in der Hinsicht bemüht, den Same zu haben. Weil jeder, der keinen Samen hat, der streut sonst irgendwas, ne? Aber da wird nie was hervorkommen. Also Paulus hat den Samen in die Erde gepflanzt. Dann ist er meistens weitergezogen. Was heißt er dann auch? Ich habe gepflanzt, Apollos aber hat begossen. Jetzt kommt so ein anderer Mann dabei und ich nenne ihn so, das ist der Mann mit der Gießkanne. Er hat begossen. Das heißt, wenn man so ein, was da reinsetzen, muss man ja gießen, dass das funktioniert. Die Fachsprache kenne ich da nicht so. Auf jeden Fall kam er dann und hat dann weitergearbeitet. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir nicht nur streuen, nur säen, nur das Evangelium, nur in Anführungsstrichen das Evangelium säen, sondern dann auch versuchen, den nächsten Schritt zu machen. Man nennt das so in der theologischen Fachsprache ja Jüngerschaft, so, ne? Und das ist ja auch jetzt für uns der Punkt. Was heißt jetzt gießen? Was befindet sich in der Gießkanne? Was ist da so die Aufgabe, die Apollos übernommen hat und die jetzt für uns, für die Einzelnen dran ist, um Gemeindewachstum zu fördern, damit Menschen mit Gott in Kontakt kommen und darin wachsen können. Was gehört dazu in so eine Gießkanne? Was ist das Wasser? Den Samen haben wir jetzt ja definiert. Also das Wasser, die Gießkanne ist so ein Stück die ersten Grundlagen, ne, die Basics, so ähnlich wie ich das wohl vorher hier auch gelesen habe und entnommen habe, dass darum geht, die Grundlagen zu kennen, so Gemeindejüngerschaftsschule, wo es darum geht, Menschen zu helfen, in die Bibel hineinzufinden. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Das war ein Riesensprung, mal anzufangen, die Bibel zu lesen. Ich denke mir, so ein dickes Buch. Und mein Bruder wollte mir ein bisschen schmackhaft machen. Fang doch mal an und so. Oh, ja, ich habe so eine alte Bibelübersetzung. Ich kriege dann zur Konfirmation eine neue. Da habe ich sie wieder ein Dreivierteljahr vor mir hingeschoben. Dann habe ich die neue bekommen. Und wie sieht's? Ah, und so. Es war immer so schwierig, da reinzukommen. Da habe ich mal gedacht, ich lese mal die Bibel durch. Fange bei 1. Mose 1 an. Kapitel 17 war Endstation. Die anderen, die Hardcore-Leute, die bleiben dann im dritten Buch Mose stecken. Aber das sind immer so Kämpfe, die kennt ihr vielleicht auch. So dieses Reinkommen ins Bibellesen ist gar nicht so leicht. Ist gar nicht so leicht. Und ich bin dann durch einen anderen Bibelleseplan reingekommen. Der hat dann immer ein Buch vom Neuen Testament und eins vom Alten dann genommen. Das war dann so eine gute Parallelgesellschaft. Und das war auch leichter zu lesen. Und es war anfangs auch ganz schwierig. Zum Schluss war ich früher fertig mit der Plan. Aber dieses Reinkommen war für mich unheimlich schwer. Und so ist es auch natürlich für Leute, die jetzt frisch dazukommen. Vielleicht sind die ja gar nicht gewohnt, was zu lesen. Ich meine, wer liest heute schon noch Bücher so sehr, ne? Wenn man schon eine Weile dabei ist im Christentum, da liest man klar, Schulte und Gerd und so, und man kriegt die Prospekte. Aber es ist nicht jeder Mensch so drauf. Und von daher müssen wir da versuchen, mit den Leuten einen Einstieg zu finden ins Bibellesen. Das kann dann auch sein, dass wir das mit denen gemeinsam machen. Sagt letztens einer, der ist gerade nicht dabei von uns, ja, wohnt in so einem Hochhaus, einem halben Hochhaus, mit seinem Nachbar von gegenüber, mit dem möchte er jetzt anfangen, oder haben sie scheinbar ausgemacht, dass sie zusammen die Bibel lesen. Da dachte ich, wow, das ist echt stark. Der war erst einmal bei so einer Aktion mit dabei, der Nachbar, aber irgendwie sind die drauf gekommen, die möchten das jetzt gemeinsam machen. Und wenn es in uns allein schwer fällt, dann können wir nicht von denen erwarten, dass sie das automatisch die Bibel lesen. Da müssen wir investieren, Zeit investieren. Das ist ein Teil vom Gießen, also ihnen zu helfen, reinzukommen in die Bibel. Vielleicht auch mit so einem Plan, man kann ihn parallel lesen, dann kann man sich darüber austauschen. Da gibt es dann gute Möglichkeiten. Der zweite Punkt beim Gießen ist auch noch, dass das nicht so eine Einbahnstraße wird. In der Bibel lesen ist ja so, in erster Linie, Gott spricht zu uns. Das ist wichtig, dass wir unser Denken an Gottes Denken anpassen. Und die andere Schiene ist eben, dass wir zu Gott sprechen. Unsere Anliegen zu Gott. So, einmal spricht Gott zu uns, einmal sprechen wir zu ihm durchs Gebet. Und auch das ist ja jetzt bei Leuten, die frisch zum Glauben kommen, nicht automatisch dabei. Zumindest nicht immer. Und von daher auch hier müssen wir lernen, mit denen Einstieg zu finden. Und auch das ist das Beste, wenn wir uns mit denen regelmäßig treffen. Das ist natürlich manchmal vielleicht ein bisschen zu nahe so, ne, mit einem auch zu beten. Vielleicht fällt es auch schon schwer, mit jemand anderem zu beten oder in der Ehe oder so. Und dann auch noch mit so Fremden. Aber das ist auch mit unserer Aufgabe. So dieses Begießen gehört dazu. Sonst kommt die Sonne und der Same war da und Peng wird ausgetrocknet, weil er nicht mehr die genügende Frische bekommt. Und von daher, als Tipp, wir machen das so im Frühgebet so, dass wir so kleine Karteikärtchen nehmen. Das kann eine Hilfe sein. Muss nicht sein, kann nur eine Hilfe sein. Wo wir vorne ein Anliegen draufschreiben, dass wir konkret bleiben. Auf die Rückseite schreiben wir dann ein Datum drauf und wenn sich was tut, wollen wir das da auch festhalten, wenn das Gebet erhört worden ist, mit Rot ganz dick Danke quer darüber. Das ist so eine Methode. Ne? Da gibt es viele Dinge und die Methode macht es ja nicht, ist ja nur eine Hilfe, dass wir da irgendwie rankommen und nicht immer nur ganz pauschal beten. Aber vielleicht ist das auch, dass man sich da 2, 3 Kärtchen nimmt mit dem Freund, mit der Freundin und da das einfach mal so festhält, so draufschreibt. Man muss ja nicht gleich mit so einem Stapel Karten anfangen, eins nach dem anderen. Das ist also dieses Gießen. Jetzt habt ihr das Pflanzen mit dem Inhalt des Evangeliums, das Gießen, die Grundlagen in die Bibel reinzufinden, mit Gott beten. Und das sind alles Dinge, die wollen wir in Offenbach versuchen, mit den Menschen anzufangen, anzubieten. Und das Gleiche gilt ja nicht nur für uns, sondern auch für euch hier, dass ihr diese Prozesse auch mit durchmachen könnt. Und als Drittes geht es jetzt noch um den Wachstum. Und das ist so die dritte Person, die jetzt in den Garten der Landwirtschaft dazukommt. Und das ist Gott. Und ohne Gott läuft ja bekanntlich gar nichts. Auch hier nicht. Wir können zwar sagen, wir haben ja gepflanzt, wir haben begossen, aber wir können das Wachstum ja nicht herbeiziehen. Wenn wir Tomaten pflanzen, wir können dann Samen reintun, wir können es gießen, aber wir können nicht sagen, so jetzt werd mal hier rot. Wir können nicht mal sagen, werd grün. Wir können da gar nichts machen, wir können das nur bedingen. Und jetzt heißt Gott kommt dazu und Gott hat es wachsen lassen. Und das ist jetzt auch manchmal so eine Schwierigkeit, so, wo wir ja vielleicht auch in einem Konflikt mit Gott uns befinden und wir merken, wir haben uns da jetzt so eingesetzt, aber ich kann jetzt gar nicht so viel weitermachen. Man denkt, man hat so einen Glaubensgrundkurs, dann hat er es gegessen. Wenn ich das ihm jetzt nochmal so sage, dann müsste er es eigentlich annehmen. Müsste eigentlich, aber tut's nicht. Das ist ja manchmal so die frustrierende Seite von so einer Evangelisationsarbeit, wenn man sich da bemüht, aber es geht nicht voran. Und das ist einfach ein Punkt, wo wir lernen müssen, mit Gott zusammenzuarbeiten. Wir nennen uns ja auch seine Mitarbeiter. Also, wo wir nicht sagen können, Gott macht, wir beten einfach mal und Gott soll mal die Person irgendwie zu sich führen. Ich meine, dieses Wunder gibt es öfters mal in islamischen Ländern, wo man hört, dass Jesus ihnen im Traum begegnet, wo die gar nicht so die Möglichkeit haben, jetzt die Bibel selber zu lesen. Aber in unserem Kulturkreis hier ist es noch leichter oder wo Gott uns mehr mit hineinnimmt, diese Arbeit. Und da dürfen wir, oder wir müssen quasi die Vorlage bringen, wo Gott dann drauf aufbaut. Also es geht nicht zu sagen, nur beten, also Gott mach mal nur und genauso bin ich, und wir machen es jetzt. Wir krempeln die Ärmel hoch und wir machen. Sondern beides zusammen, Ärmel hochkrempeln und Gott machen lassen. Das ist beides. Also 100% muss von uns kommen. Wir müssen ja den Samen kennen, müssen säen können, müssen gießen und Gott muss es dann wachsen lassen. Also da sehen wir, wie beides zusammenkommt, wie beides in sich greift. Und in dem Prozess leben wir und auch ihr hier. Und interessant ist, dass wir stark auch von unserer Berufswelt aufs Ergebnis schauen. Was kommt jetzt bei raus? Natürlich auch bei einer Gründungsarbeit, da schaut man dann nach einer gewissen Zeit mal so drauf. Wie läuft es denn inzwischen? Wie viele Leute sind jetzt da? Und nach ein paar Jahren nochmal. Und dann schaut man einfach, was kam unterm Strich raus? Und jetzt sagt hier Gott was ganz anderes. Er sagt in Vers 7 und 8, erstmal nochmal 7, es zählt also nicht, wer pflanzt oder wer begießt, es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Jetzt geht's weiter. Wir beide arbeiten an demselben Werk, der der pflanzt und der der begießt. Doch wird Gott jeden nach seinem persönlichen Einsatz belohnen. Wie wird Gott belohnen? Jeden nach seinem persönlichen Erfolg. Nein, Markus bringt mich schon fast hoch. Was lernst du hier, ne? So sagt Gott nicht, nach deinem Erfolg werde ich dich belohnen. Und das ist das ganz Tolle hier an diesem Text und auch das Mutmachende für uns alle, dass Gott uns nicht jetzt machen, mal schaut, also jetzt so hier die Türe so zum Himmel, jetzt kommt da der Florian rein, da von Offenbach, zwei Leute bringt er hinter sich her. Naja, das passt ein bisschen wenig. Kommt da die nächste rein, der Markus, boah, 211. Nee, Spaß beiseite. Es geht aber darum, dass Gott nicht zählt, wie viel jeder mitgebracht hat. Sondern Gott sagt, hast du dich eingesetzt? Hast du dich bemüht darum? Hast du versucht, den Samen zu nehmen? Hast du versucht, die Gießkanne in die Hand zu nehmen? Hast du versucht, dich zu investieren? Darum geht's Gott nicht. Wie viel kam im Endeffekt unterm Strich bei raus? Ist ja auch so, jeder hat unterschiedlich viel Zeit, sich für die Arbeit einzusetzen. Das muss man ja auch berücksichtigen. Manche können körperlich nicht so sehr wie andere. Da gibt's überall Unterschiede, wo wir nicht alles über einen Kamm scheren können. Und Gott tut das gleich zweimal nicht. Sondern es geht darum, wo jeder sich von uns fragen muss, was kann ich denn tun? Und das belohnt Gott. Und das tut er auch, egal ob die Person halt zum Glauben kommt oder nicht. Gott belohnt den Einsatz. Und das finde ich toll. Und vielleicht habt ihr es schon gehört von meinem Dialekt her. Ich bin Schwabe. Und bei Schwaben sagt man ja so, schaffen Häuschen bauen. Und alles so sparsam für sich. Und ich sage immer, Gott ist zum Glück kein Schwabe gewesen. Ne? Weil wir Schwaben sagen auch, nichts gesagt ist genug gelobt. Und Gott sagt hier aber, ich möchte dich belohnen nach deinem Einsatz. Und das ist nicht so, sei froh, dass ich nicht geschimpft habe, wie bei den Schwaben, sondern bei Gott ist das ganz anders. Ihm gehört alles, er hat alle Fülle und er möchte uns damit beschenken. Und dann sagt er, ich möchte dich belohnen, weil du mitarbeiten möchtest, weil du dich versucht hast und bemüht hast. Und das finde ich ein ganz toller Kernpunkt. Also dann geht es nicht mehr nur um den Erfolg, auch in Offenbach. Natürlich ist das mein Anliegen und ich muss mich schon auch fragen, wenn nach ein paar Jahren nichts rauskommt, ne, dann muss man natürlich auch gucken, hast du überhaupt einen Samen gehabt? Habe ich das versucht, den Leuten im Team zu vermitteln, was der Same ist, was eine Gießkanne ist. Das sind schon Dinge, die wir uns fragen müssen. Aber letztendlich geht es darum, bemühen wir uns auch. Sind wir dabei, beten wir für die Leute? Und das sind Dinge, die uns auf dem Herzen liegen und die ich auch euch ins Herz legen möchte, dass ihr da wieder anfangt, was zu säen. Einen Samen zu nehmen, eine Person, die ihr irgendwie schon seit längerem kennt, für sie betet. Es ist ja Ostern, kann man sie auch einladen. Es ist ja auch ein Fest, wo das recht leicht ist, Ostern, Weihnachten, wo man noch eher mal in die Kirche gehen kann. Aber da einfach irgendwie sich versuchen zu bemühen, den Einsatz zu bringen, weil Gott nach dem Einsatz belohnt. Was ihr auch in der Hinsicht tun könnt für Offenbach, ist mir auch ein Anliegen, dass ähnliche Punkte da hinübergreifen, weil Gott den Einsatz belohnt. Dass ihr auch für uns, wenn ihr jetzt zum ersten Mal von der Arbeit hört oder zum zweiten Mal, und ab und zu auf der Straße seid, und Offenbach ist ja relativ groß, öfters mal angeschrieben, das heißt, wenn ihr da auf der 661 oder irgendwo fahrt und seht Offenbach, dann könnt ihr vielleicht mal ein kurzes Gebet zu Gott schicken, dass Gott einfach auch uns in der Arbeit segnet, dass er uns hilft, den Samen zu säen, dass er uns Menschen über den Weg laufen lässt, dass er einfach da auch mit uns mitarbeitet, für uns einsteht, weil wir eben auch noch eine kleine Gruppe sind und wir den Kreis hier auch brauchen in der Hinsicht vom Gebet her, auch vom Finanziellen, das ist ja auch toll, dass ihr da einen Teil dann für uns gebt, weil ohne Geld geht die Arbeit letzten Endes auch nicht. Das ist eben auch ein Fakt, der so im Raum steht und mit dem wir leben müssen, den Gott uns auch aufs Herz gelegt hat. Auch unser Geld ist ja auch mit einem Einsatz, darin zeigt sich ja auch, wo unser Herz hängt, wo dein Geld ist, da ist dein Herz und so weiter, wo einfach auch wichtig ist, dass wir vom Kreis her die Unterstützung bekommen. Das sage ich nicht, dass ich Hauptsache viel Geld bekomme. Es geht um die Arbeit, dass wir die gut tun können für Gott. Das sind so die Punkte, die uns ein Anliegen sind. Und ich hoffe, dass es für euch einen Anreiz gegeben hat, darüber nachzudenken. Für Offenbach, aber auch für euch persönlich und für die Gemeinde hier in Friedberg. Dass wir gemeinsam Pflanzende sind, Begießende sind und dass Gott darauf was wachsen lassen kann. Das wünsche ich uns, das wünsche ich euch. Und in der Hinsicht könnt ihr nachher auch noch Fragen an uns stellen, mich persönlich, wir sind noch ein bisschen da. Wenn es da Dinge gibt, die noch interessant sein könnten für euch, sind wir gern bereit, darauf zu reagieren. Was ich jetzt noch tun möchte von diesem Gott, ist euch den Segen zuzusprechen, weil er so ein genialer Gott ist, und ich bitte euch, soweit es geht, dazu aufzustehen. Und so segne euch dieser lebendige Gott, der so ist, dass wir nur über ihn staunen können, wo wir manchmal ihn gar nicht fassen können. Er segne euch in dieser Woche und er schenke euch auch den Samen ins Herz, wo es um ihn geht, um sein Evangelium, um seine Botschaft, dass er euch segne, euch Freude gebe, euch den Mut gebe, mit Menschen zu reden über ihn. Geht hin in Frieden und in Freude. Amen.